Freunde, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Schön ist ja, dass für diese Folge Ole und ich wieder in einem Raum sitzen. Schlecht ist an der ganzen Sache, dass wir technisch leider noch nicht dafür ausgerüstet sind. Da fehlt noch ein bisschen das nötige Kleingeld. Da arbeiten wir aber dran. Deshalb kann es natürlich sein, dass ihr diesmal leider den ein oder anderen oder das ein oder andere Knacken im Hintergrund hört. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Dafür haben wir nämlich hervorragende Special Effects.
Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr endlich wieder dabei seid. Wir haben euch ja letzte Woche eiskalt sitzen lassen. Umso schöner ist der Tag heute, weil, also erstens, wenn ich rausschaue, blauer Himmel. Zweitens, die NBA ist zurück, Media Days waren, Training Camps starten. Wir sind zurück, um über alles zu sprechen. Aber vor allem sitzen wir endlich mal wieder in einem Raum. Er sitzt mir direkt gegenüber, live in Farbe, der sie kündlich kopierte, niemals erreichte. Niemals unsensible.
Ole Frerks, glaube ich. Hallo Max.
Ja, ich meinte dich. Ja.
Schön, dass wir uns noch kennen.
Schön, dass wir uns noch. Ich hätte dich fast nicht erkannt vorher, ja. Als wir uns im Türrahmen gegenüberstanden bei dir. Ja, ich bin das erste Mal wieder ich war 4 Monate nicht in München jetzt. Das Krasse ist. Also brutal krass, Moment. Du bist noch ein bisschen aufbauen.
Wird es noch krasser, oder was?
Es wird noch krasser, weil ich war nämlich in meinem ganzen Leben, also abgesehen von den ersten 1,5 Jahren, die ich nicht in München verbracht habe, mein ganzes Leben lang noch nie so lange nicht in München.
Echt?
Oder Umgebung, ja.
Hast du nicht schon mal eine Weltreise gemacht?
Ja, aber die hat nur 3,5 Monate gedauert.
Ah, okay.
Ja, siehst du? Also es ist knapp, aber ja. Und während meines Studiums war ich zwar nicht hier, aber war natürlich, nachdem Erlangen jetzt keine Weltreise ist, bin ich dann doch hin und wieder mal zurückgefahren.
Da lass mich mal den Reinhold Beckmann machen.
Wie fühlt sich das an? Du sollst doch nochmal drüber reden.
Es fühlt sich schön an, wieder nach Hause zu kommen, als ich in den Hauptbahnhof heute. Egal, machen wir weiter. Okay. Wir haben nämlich einiges vor. Ja. Heute. Also wir werden natürlich, wenn wir uns mit den Media Days beschäftigen, mit den Training Camps nur am Rande, wir werden uns selbstverständlich mit Jimmy Butler beschäftigen, der ja momentan das große Thema ist. Bevor wir starten, müssen wir aber nochmal kurz zurückschauen. Die meisten von euch werden sich ja wahrscheinlich daran erinnern, wir sind jede Division einzeln durchgegangen, haben da unseren Senf dazu abgegeben. Wir haben uns für jede Division ein Motto ausgedacht, beziehungsweise jeder von uns hat sich ein Motto ausgedacht, unter das er die Division stellen würde für die kommende Saison. Ihr habt abgestimmt und ich muss gestehen, ich bin schwerst enttäuscht.
Ja.
Ich bin niedergeschlagen und auch irgendwie fassungslos.
Ist das eigentlich der Grund, warum du jetzt in München bist nach so langer Zeit?
Ich wollte irgendwas ich dachte, vielleicht aus der Nähe bekomme ich deine Genialität besser zu spüren.
Ach so, ich dachte, wir hauen uns aufs Maul oder so.
Ja. Können wir auch machen. Erst Genialität und dann aufs Maul.
Okay.
Weil wir sind in die letzte Runde gegangen beim Stand von 3-2 für Ole. Spiel 7 war möglich. Ole wollte die Division King's Landing Division nennen, die Pacific Division. Ich wollte die Division LeBron and the Funky Bunch Division nennen. Also ihr wisst schon, es geht um die Pacific Division. Um die Erklärungen nochmal genau anzuhören, falls ihr sie nicht wisst, hört einfach nochmal bei der letzten Folge rein zur Pacific Division. Ja, ihr habt entschieden, ihr habt euch für King's Landing Division entschieden. Ja, kann man auch machen. Ich gratuliere hiermit von Herzen, schlucke meinen Ärger runter und
vielen Dank.
Man kann nicht immer gewinnen. Und Ole auf jeden Fall verdienter Sieger. War trotzdem ganz witzig eigentlich, fand ich. Die ganze Geschichte.
Können wir mal überlegen, inwieweit wir das auch während der Saison weiterführen.
Stimmt.
Neue Namen für Menschen, Tiere, Teams.
Vor allem Tiere.
für alles zu finden.
Maskottchen.
Maskottchen sowieso.
Die Liga an sich, ich glaube, den Vorschlag hatten wir auch. Hätte es ein Spiel 7 gegeben, wäre es die Liga gewesen.
Genau.
Wäre ich auch nicht so schlecht gewesen.
Ja. Das könnten wir eventuell mal crowdsourcen. Also würde mich interessieren, was für Vorschläge es gibt. Ich bin ja immer noch, also nach wie vor, großer Fan davon, wie Bill Simmons es früher mal genannt hat, als seiner Meinung nach viel zu wenig Trades und sowas stattgefunden haben, wo er es dann No Balls Association genannt hat. Das hat mir ganz gut gefallen, aber das ist mittlerweile nicht mehr so richtig zutreffend, wenn man sich anschaut, wie viele Superstars über die letzten 2-3 Jahre die Teams gewechselt haben und getradet wurden und
stimmt,
so.
Stimmt, ja, stimmt.
Deswegen aktuell
Big Balls Association
quasi. Ja.
Oder
das wäre immerhin im Sinne von LaVar.
Ja, stimmt. Big Ballers Association. Oder natürlich, um direkt einzusteigen, Awkward Last Division.
Ja.
Wir können ja direkt zu den Media Days kommen. Das Thema der Media Days tatsächlich fand ich auch ein bisschen bezeichnend für die Media Days. Also was da an Substanz so rüberkommt, wenn sich mal 30 Teams mit ihren insgesamt 12 bis 15 Spielern treffen und Interviews geben, dass das Interessanteste dann aus 2-3 Tagen die Lache von Kawhi Leonard ist.
Das sagt ja alles, was du über Media Days wissen musst, richtig, meiner Meinung nach. Ja. Ich meine, du hast sowas oder Enes Kanter, der sagt, wenn er an die Playoffs denkt, werden seine Nippel hart. Das ist ja auch nicht besser. Aber nee. Also das sind dann halt die Sachen, die dabei rumkommen. Ja. Und ich meine, die Lache von Kawhi, ich musste wirklich richtig laut lachen. Von daher, das ist schon etwas, was auch zu Recht Verbreitung findet.
Ja, irgendwie schon. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich musste auch, also ich glaube, ich habe auch gelacht. Ich habe dir auch relativ schnell geschrieben, weil ich war so ein bisschen ungläubig, weil es klang so nicht natürlich oder irgendwie so, als müsste er überlegen, ob er jetzt lacht, ob er jetzt wirklich lacht oder sehr sicher. Andererseits war ich dann aber, als ich am nächsten Tag, ich habe es abends gesehen oder so, und dann am nächsten Tag nochmal bei Twitter rein, meine Timeline, als ich weiß nicht, alle 2 Tweets oder so hat mich Kawhi wieder angelacht. Habe ich auch ganz kurz, ja, ich weiß nicht, so den Glauben an den Sportjournalismus verloren, so eine Sekunde lang.
Das ist ja nicht primär wegen Journalismus.
Also. Oder ich weiß nicht, ich dachte, das ist ja krass, also dass das so wirklich das Nummer 1 Ding ist. Der arme Mann, der hat ja nichts gemacht.
Ich finde es, also von einigen bestimmt, aber ich finde es jetzt nicht primär irgendwie hämisch, sondern ich finde es eigentlich einfach
ja, wahrscheinlich.
Also, ich finde es einfach auch irgendwie eine ansteckende Lache. Also, vor allem, wenn du siehst, den Spruch, den er vorher gemacht hat, der ist ja jetzt nicht besonders gut oder so, aber er war offensichtlich richtig stolz darauf, diesen Scherz gemacht zu haben. Also, er hat sich ja selber mega darüber gefreut.
Ja.
Und das wiederum ist dann ansteckend. Ich meine, wir haben Kawhi vorher, glaube ich, bestimmt 8 Monate oder so kein einziges Mal öffentlich reden hören. Und lachen hören hat man ihn in seiner Karriere vielleicht einmal.
Ich glaube, es gab einmal ein Video aus ganz frühen Spurs-Zeiten.
Genau, das von 2011 oder Ewigkeiten her. Und von daher, das dann so zu hören, das ist dann schon ein Moment. Also zumal du ihn ja als reservierteste Person der gesamten Liga kennst, den man wirklich, also ich glaube, die allermeisten Leute wussten ja vorher auch nicht, wie seine Stimme sich anhört, wenn man ehrlich ist. So selten, wie er überhaupt was gesagt hat. Und deswegen fand ich es irgendwie das erste Mal seit vielen Monaten, dass man überhaupt was von ihm hört, dass da dann sowas bei rumkommt. Ja. Ich finde es eigentlich eher cool.
Ich finde es auch cool.
Natürlich ist es dann irgendwie größer gemacht, als es sein müsste. Also ich fand es einfach total witzig.
Ja, weil sonst kam ja irgendwie auch nicht viel. Aber ich fand irgendwie, es war auch irgendwie sympathisch. Also so das Ganze so, man hat so seine Zurückhaltung wieder gesehen, im ganzen Ding, ein bisschen seine Unsicherheit, aber irgendwie hat dann trotzdem, und ansteckend fand ich, habe ich auch Chris Vernon, das habe ich gesagt, in der Ringer NBA Show auch.
Ja.
Ich dachte, das stimmt eigentlich. Das ist schon irgendwie so ein bisschen, er hat auch gesagt, es gibt so diesen einen Kumpel, wenn der lacht, dann lacht man irgendwie mit und das ist bei den Raptors jetzt vielleicht Kawhi.
Ja. Muss es geben.
Muss es auf
jeden Fall. Also hat jeder in seinem Freundeskreis. Auch wenn die Lache sich extrem awkward anhört und einfach nur schräg klingt, aber das macht ja nichts.
Ja, stimmt. Aber weil irgendwie, es hat irgendwie so punch gemacht, fand ich. Was ist bei dir noch so hängen geblieben von den Media Days, außer Kawhi?
Ja, also Kanter habe ich gesagt. Auf jeden Fall Dion Waiters. Die neue Schreibweise, das etwas fluffige Aussehen.
Ja.
Also gerade wenn man halt weiß, dass so die Heat berühmt dafür sind, dass sie jeden Spieler halt in Shape kriegen und halt extrem viel Wert auf Kondition legen und er ja auch vorletzte Saison sein mit Abstand bestes Jahr als Profi gespielt hat dort, weil er ausnahmsweise mal richtig fit war. Dann hat er halt einen fetten Vertrag bekommen, hat sich letzte Saison irgendwann verletzt, ist ja auch jetzt nach wie vor nicht fit, also das darf man nicht vergessen, aber er ernährt sich offensichtlich nicht unbedingt perfekt. Sehr fluffig geworden. Und dass dann irgendwie, glaube ich, ein paar Stunden später auch ein Bericht kam, dass die Heat auch unabhängig von Jimmy Buckets dringend versuchen, Waiters per Trade loszuwerden.
Das, was im wahrsten Sinne des Wortes schwerer
sein dürfte. Ohne Witz, ich stelle mir vor, wie Pat Riley so und Spoelstra da beim Training irgendwie sich alle Spieler mal angucken und dann kommt da so Waiters an und sieht halt so aus und denkt so, was zum Teufel.
Das will ich auch. Wie ist das eigentlich so über den Sommer? Ich meine, die haben ja eigentlich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Also es muss ja dann teilweise, also ich weiß nicht, ob man sich dann regelmäßig sieht, so verantwortliche Spieler, Coaches.
Verantwortliche weniger. Also es gibt bei vielen Teams mittlerweile, dass die Spieler sich untereinander irgendwie ein bisschen organisieren und zumindest einige von ihnen irgendwie zusammen trainieren. Also bei die Rockets haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht, dass sie sogar mit der ganzen Mannschaft irgendwie schon lange vor dem Training Camp einmal zusammen quasi Urlaub gemacht haben und da angefangen haben zu trainieren.
War auch Rudy Mello wieder dabei, also diesmal war Rudy Mello dabei.
Genau, und Ich meine, Nowitzki war jetzt auch die komplette Offseason über in Dallas, hat Reha gemacht und da waren dann zwischenzeitlich, war Barnes mal da, dann war Doncic schon relativ lange da, Kleber war immer mal da und so. Aber das ist halt alles inoffiziell. Also offizielle Team-Termine darf es ja gar nicht geben, bis das halt losgeht mit Training Camp. Und von daher, man wird sie sicherlich gelegentlich mal sehen. Aber wenn Waiters jetzt eh verletzt ist irgendwie, der kommt ja aus Philly, wenn er über den Sommer in Philly wohnt und da vielleicht in seiner Reha gearbeitet hat oder so.
Bisschen Philly Cheesesteak.
Und Cheesesteaks gefuttert hat, ne, dann weiß ich nicht, wie oft Riley oder Spoelstra da dann Kontakt mit ihm haben.
Ich stelle mir das halt so geil vor, weißt du, siehst ihn halt dann irgendwie seit, wann waren sie raus, im Mai oder so?
Ja, Ende April.
Oder Ende April, Mai, du siehst ihn so 4 Monate, siehst du den Kerl nicht und dann kommt er auf einmal so leicht fluffig daher nach 4 Monaten und du denkst so, ne. Also dieser Moment einfach, weißt du, wenn er durch die Tür kommt und dann siehst du das und denkst so, Alter, echt? Ja, Waiters, schauen wir mal, ob der irgendwie in den Trade involviert wird. Ich möchte natürlich auch noch, ist ja klar, die Bulls zu sprechen kommen.
Natürlich.
Zum Media Day. Da ist nämlich genau das passiert, auch was du gesagt hast. Was passiert? Also die haben genau das gemacht, was auch die Rockets gemacht haben. Nämlich irgendwie anscheinend schon 2 Wochen vor Training Camp alle getroffen, das komplette Team hat zusammen trainiert, weil wir ja davon sprechen, was uns gefallen hat bei den Media Days. Und das habe ich sehr, sehr gern vernommen. Mhm. Weil gerade so dieses junge Team und gerade auch so mit der Geschichte mit Dunn und Levine, die letztes Jahr nicht so wahnsinnig gut harmoniert haben und mit Parker, der neu reinkommt, mit Markkanen, der den Ball braucht, finde ich. Ich freue mich, wenn ich bei einem jungen Team so diesen Elan sehe und so diesen Blick fürs Wesentliche sehe. Also das stimmt mich auf jeden Fall irgendwie positiv. Und dazu noch das Interview von Levine. Klar, ich meine, das mal, wenn sie auf dem Podium sitzen, dann versuchen sie natürlich immer irgendwie so gut und durchdacht wie möglich zu klingen. Aber ich meine, Levine hat einige, also ich glaube, er hat den Eindruck gemacht, als wollte er wirklich, also als wäre ihm daran gelegen, zumindest halbwegs eine Aussage zu treffen. Und hat dann auch ein paar ganz gute Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, hat er erklärt, wo er Probleme hat in der Defense. Also er hat gesagt, er sei ein guter Onboard-Defender. Weiß ich jetzt nicht, ob er da ein bisschen übertrieben hat, aber dass er vor allem Offboard-Probleme hat, dass er da zu schnell den Fokus verliert und dann halt irgendwie Rotationen verschläft. Und dafür, also ich finde es mal ganz gut, wenn ein Spieler irgendwie klar auch Probleme benennen kann. Und hat auch dazu gesagt, also seine Rolle sei der eines der Go-To-Guys, nicht der Go-To-Guy. Also er ist jetzt nicht so... Er tut jetzt nicht so, hey, I'm the man und das ist jetzt mein Team. Fand ich auch ganz, ganz angenehm. Und ja, er hatte ja so Geschichten. Ja, klar wollen sie irgendwann gewinnen, aber sie müssen jetzt die Basis legen. Und fand ich eine ganz runde Sache. Irgendwie das so, wenn man auch die anderen so hört, sie scheinen zumindest Stand jetzt halbwegs in eine gute Richtung zu gehen.
Ja, also gewisse Selbsterkenntnis ist wichtig. Da, wenn wir schon dabei sind, auch Mello, der richtig. Nicht wie letztes Jahr Who Me gelacht hat auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könnte, von der Bank zu kommen, sondern also ich meine, das haben wir uns ja auch gedacht, dass als er sich den Rockets angeschlossen hat, dass er zumindest nominell erstmal offen dafür ist, von der Bank zu kommen und so wie es jetzt aussieht, also seit dem Media Day war ja zu lesen, dass wahrscheinlich Eric Gordon in die Starting Five rückt und Melo von der Bank kommen wird, was ich ziemlich interessant finde, also ich fand Gordon in der Rolle ziemlich perfekt, die er letzte Saison hatte. Aber
schon, du warst großer Fan, ne?
Genau, aber sie wollen jetzt wohl Melo und Ennis so viel wie möglich miteinander pairen, weil Ennis der bessere Verteidiger ist. Und ich schätze mal, dann in Verbund mit Chris Paul als primären Playmaker, der auch ein guter Verteidiger ist, während Harden sitzt. Also ich denke mal, dass Harden und Melo wahrscheinlich nicht mega viel Zeit zusammen auf dem Court stehen werden. Und das finde ich an sich auch sinnvoll. Also
finde ich auch, weil sonst hast du zu viele Lücken auf dem Flügel.
Ja, du kannst da nicht mit mehr als einem ziemlich schwachen individuellen Verteidiger auflaufen, würde ich sagen. Und von daher macht das Sinn und es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass Melo das auch anerkennt. Dazu, wo du schon über dein Team gesprochen hast, natürlich hat es mir auch gefallen, dass bei den Celtics Kyrie mal zu diesen ganzen Gerüchten, die es ja jetzt seit Ewigkeiten um seine Person geht, einfach mal gesagt hat, so, wenn ich jemals darüber nachdenke, dieses Team zu verlassen, dann kann ich andererseits auch, was zum Teufel ist eigentlich falsch mit mir? Hier ist ja ganz gut.
Ja.
Finde ich positiv aus Celtics Perspektive. Ich meine, hat er ja auch recht. Also wenn man sich mal anschaut, wie das Team jetzt fit aussieht von den Celtics, dann musst du schon sagen, das geht halt in die richtige Richtung. Also zumal wir jetzt ja dann die Ansage im Prinzip bekommen haben, dass sie wohl mit der erhofften 5 spielen werden, also mit Horford auf Center und halt den Kyrie, Brown, Tatum und Hayward, also wirklich mit den 5 besten Spielern, so in der Starting 5, finde ich sehr interessant, also gerade auch, dass Horford, der früher sehr ungern Center gespielt hat, dass er das jetzt akzeptiert. Ja, die Situation könnte nicht viel besser sein eigentlich.
Nee.
Und von daher finde ich gut, dass Kyrie, der ja, von dem wir wissen, dass er ein ziemlich schräger Vogel ist, der seine etwas eigenen Ansichten hat, dass der das zumindest jetzt auch anerkannt hat.
Der finde ich auch. Ich finde, also ich habe auch das Teamfoto von der Starting Five da, als ich gesehen habe, so die Vorstellung. Also wenn du sagst, irgendwie Kyrie auf der 1 und dann Horford auf der 5 und zwischendrin ist eigentlich irgendwie alles fluide. Also die anderen drei, da ist dann halt mal, weiß ich nicht, Tatum mal auf der 2 oder mal vielleicht sogar Hayward vielleicht mal auf der 2, aber es ist halt einfach, jeder kann alles verteidigen, jeder kann alles offensiv auch spielen und ja, und dann hast du halt auch diese Bank dazu, die ja auch gar nicht so schlecht ausschaut, wenn man da mal.
Allerdings.
Mit Scary Terry und Marcus Smart, Daniel Theis, Aaron Baines, Morris.
Ja. Brad Wanamaker.
Ja, mal, richtig.
Was der in der NBA reißt, bin ich auch gespannt.
Bin ich auch sehr gespannt. Ist ja schon ein richtig geiles Team. Also ich fand auch sehr cool, dass Kyrie sich da, ich meine, im Endeffekt hat er ja das Einzige, was er noch hätte offensiver formulieren können, wenn er gesagt hätte, ich verlängere auf jeden Fall.
Ja.
Das wäre eigentlich so das Einzige gewesen, weil so klingt es schon so, als wenn jetzt nichts, ich meine, wer weiß, was über die Saison passiert, ob sie sich jetzt auf einmal gar nicht leiden können, was jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist, aber mehr hätte er, also so offensiver hätte er nicht formulieren können, dass er irgendwie bleiben will. Da finde ich es halt dann ganz witzig, wenn wir dann wieder an die Knicks zurückdenken, habe ich mir dann halt, wo ich ja vorher auch schon kurz gesagt, das ist wahrscheinlich der typischste New York Knicks-Move, den man so machen kann, in meinen Augen, ist zu sagen, wir erklären jetzt den Free Agent und den Superstar zum Nummer-1-Ziel, der in der besten Situation aller potenziellen Free Agents ist, oder?
Ja, vor allem an 1 und 2 sind ja Durant und Kyrie. Durant ist auch in keiner schlechten Situation.
Ja, eben, ja.
Aber ich meine, klar, man muss ja irgendwie schauen, welche Spieler sind denn, wo kann man zumindest ein bisschen die Fantasie haben. Und bei Kyrie ist es halt, du wusstest halt, okay, der ist ein schräger Vogel. Deswegen,
vielleicht. Ja.
Aber andererseits hast du natürlich recht.
Der Realismus, ich meine, klar, kann es immer noch passieren. Wer weiß, was sich da im Laufe der Saison tut, aber... Ja, also ich meine, ja, der Realismus geht mir dann halt so ein bisschen. Ich meine, Durant ist, ich fände Durant sogar theoretisch noch wahrscheinlicher, weil ich mir bei ihm vorstellen könnte, dass er irgendwann hat er auch diese Aussagen getroffen, kommen wir ja gleich noch dazu mit Defensive Player of the Year und Warriors kriegen keine individuellen Auszeichnungen, die mag ja keiner, dass er dann sagt, okay, ich brauche noch mal eine andere Situation, um einfach meinen persönlichen Stellenwert vielleicht wieder ein bisschen, bisschen zu steigern.
Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass der sich irgendwann sein eigenes Team wieder sucht.
Ja.
Also wer weiß, vielleicht sind es die Knicks, könnte ich mir auch vorstellen.
Könnte sein. Oder halt die Bulls.
Oder die Bulls, aber meinst du, er kann sich gegen Jabari dann behaupten, oder?
Er ist Hometown Hero, Jabari, da wird's kompliziert, aber so als Sixth Man, den Award hat er ja auch noch nicht.
Ist was dran, da gibt's dann endlich wieder ein bisschen Wertschätzung.
Ja, genau. Nee, aber deswegen fände ich jetzt Durant theoretisch sogar noch wahrscheinlicher als Kyrie. Ist natürlich auch irgendwie meine Meinung, aber da, ich habe mir nur, als ich das gelesen habe, damals so, ist jetzt Number One Target der Knicks, dachte ich mir so, okay, gut, viel Glück.
Ja, nee, ist was dran. Vielleicht kriegen sie ja deinen Lieblingsspieler. Also nicht Lauri, sondern Jimmy Butler.
Jimmy Butler. Ja, kommen wir gleich noch zu. Vielleicht geht da was. Wobei, er würde ja gerne hin. Ich sehe es noch nicht ganz. Hast du sonst noch ganz kurz, um die Media Days abzuschließen, was waren so sonst noch so? Dann gab es noch so ein, zwei Sachen, die dich...
Ja, über die Lakers muss man wahrscheinlich... es war mal wieder sehr unterhaltsam, wie sie die... es gibt ja immer diese Gruppenfotos und ich fand es halt sehr geil, wie sie das gruppiert haben, sodass du einerseits LeBron mit den Jungen hast, also mit Ingram, Ball und Kuzma, und dann hast du halt die vier, ich weiß nicht, wie man sie nett nennen sollte, die vier Leute mit fragwürdigem Ruf, mit Rondo, Beasley, McGee und Lance, so auf einem Foto natürlich, die von der NBA, die da die Fotos machen, wissen natürlich auch, was sie da tun.
Ja, klar. Das lässt sich alles verkaufen.
Ja. Und da weißt du halt, dass du das Meme-Team auch auf einem Bild haben musst. Und
definitiv.
Das Interview, was Beasley gegeben hat, ist halt auch legendär gewesen.
Was sind die Aussichten oder so? Oder worum geht's? Und er war so, ja, nächstes Spiel. Und ja, wo kommen sie denn hin? Ja, in der Zukunft oder wie was?
Ja, das ist einfach völlig wirr.
Ja. Er wollte nicht.
Nee.
Er wollte, glaube ich, bewusst keine Prognose abgeben. Ich fand es noch ganz witzig, als dann irgendwie gefragt wurde, ich weiß nicht, war es sogar in die TNT oder über Social Media, wie man die vier, das Meme-Team nennen würde quasi, und LeBron dann kommentiert hat, Mud, das heißt misunderstood, underappreciated, determined.
Ja, ganz toll. Also LeBron ist teilweise schon cheesy, muss ich sagen. Aber gut.
Er wird ja jetzt auch Schauspieler.
Ja.
Beziehungsweise ist ja schon Schauspieler, hat ja schon...
Ach ja, ganz kurz, deine Meinung zu Space Jam 2?
Ich finde es ehrlich gesagt, was ich nicht verstehe, ist, also eigentlich ist es geil, einen Film mit Bugs Bunny quasi zu drehen, kann ich schon nachvollziehen. Und Space Jam ist geil. Aber warum er jetzt, was macht, was Michael Jordan schon gemacht hat? Das verstehe ich nicht ganz. Also warum er jetzt nicht irgendwie mal was Eigenes sucht. Andererseits, wenn er einfach Space Jam geil fand und sagt, er hat jetzt halt Bock auf Space Jam 2 und er hat die Möglichkeit, es zu machen, fair enough. Also das passt ja auch gut. Aber also ich hätte jetzt, wäre jetzt mein Antrieb wäre jetzt eher gewesen, okay, ich mache irgendwas anderes. Also irgendwas,
ja, ich weiß nicht. Also ich meine, er macht ja ganz viele Sachen irgendwie. Also seitdem er jetzt nach L.A. gegangen ist, natürlich nur wegen sportlicher Perspektive, hat er ja schon 700 neue Showformate irgendwie produziert oder auf den Weg gebracht, verkauft und so. Also er ist da ja mega aktiv. Ja. So, deswegen, ja, Space Jam 2 brauche ich jetzt auch nicht zwingend, ehrlich gesagt. So, ich bin ja nach wie vor, auch wenn der in Basketballkreisen ja oft mal etwas kritisiert wird, ich fand Space Jam einfach nur geil, den echten.
Absolut.
Aber ich brauche davon kein Remake. Ich meine, ich kann den alten sowieso mitsprechen, da brauche ich kein neues. Aber ja, es wird halt wie alles, was er macht, irgendwie sich ziemlich gut verkaufen. Und von daher.
Ich meine, er fängt halt auch auf einer guten Basis an, was das Verkaufen angeht. Also weißt du, ich meine, die Space Jam Franchise in Anführungszeichen ist ja schon.
Klar.
Hat er schon einen Namen. Das heißt, mit seinem Namen zieht es natürlich dann noch besser. Also ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Aber wie gesagt, ich hätte vielleicht, weiß nicht, ich hätte es geil gefunden, wenn er immer so im Stile von einem 80er-Jahre-Actionfilm irgendwas gemacht hätte. Hätte ich total geil gefunden.
Ja.
Sowas wie Last Boy Scout oder sowas.
Boah, das wäre eine ziemlich gute Idee. Aber ich meine, gut, das kann er auch später noch machen.
Das stimmt.
Der wird ja auch mit 50 wahrscheinlich noch einigermaßen fit sein.
Vielleicht spielt er noch bei Red 8 mit oder so.
Gut möglich.
Ja.
Mit einem dann 90-jährigen Bruce Willis.
Ja, genau. Und einem 101-jährigen John Malkovich.
Ja.
Also, ja. Ja, das wäre ganz cool. Aber ich muss dazu, was ich echt total geil finde, ist LeBron bei den Lakers. Ich finde
es geil. Ich finde es immer noch total strange.
Ja, du magst ja die Lakers auch nicht.
Ja, ich habe aber nichts gegen die Lakers an sich. Also, ich meine, klar, diese Rivalität, aber an sich bin ich jetzt nicht unbedingt gegen die Lakers und ich bin auch absolut nicht gegen LeBron. Ich finde es einfach immer nur noch total ungewohnt. Also
ungewohnt finde ich es auch.
Aber mit der Zeit wird es sicher auch besser, aber es ist einfach strange. Also auch gerade wenn du halt dieser eine Reporter zum Beispiel, der ihn dann fragt, was er eigentlich tun muss, um von der Lakers-Fan-Basis irgendwie akzeptiert zu werden. Ich sage, bei keiner anderen Franchise auf der Welt würde man so eine dämliche Frage bestellen.
Das ist richtig, ja.
Also, das ist auch diese, ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet, so mit den Die-Hard-Kobe-Fans, die nicht wollen, dass da jetzt ein neuer, geiler Spieler ist, der vielleicht sogar noch besser ist als Kobe. So, das, ja, irgendwie ist komisch. Ich muss mich da noch dran gewöhnen.
Ja,
aber es wird natürlich ein fetter Zirkus.
Ja, nee, ich hab nur vorgedacht, ich meine, ich war auch nie Lakers-Fan, ich werde es auch nie werden, aber ich habe mir dann vorher im Zug auch so überlegt, irgendwie dann so die Vorstellung, so dann, also man, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, irgendwie so welche Teams man sich so anschaut. Und dann letztes Jahr Lakers mit Lonzo war halt irgendwie ganz interessant mal, aber jetzt dieses Jahr, okay, jetzt rücken sie wieder mehr in den Fokus und irgendwie finde ich schon, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, irgendwie, ich finde die NBA einfach interessanter, wenn so Teams und Franchises wie die Lakers oder die Knicks oder die Celtics einfach groß sind, aber weil das halt so diese ganze Historie, die dahinter steckt, einfach, ja, irgendwie mehr, oder sagen wir mal, mich einfach mehr bewegt dann. Also da ist einfach mehr Emotion drin oder mehr.
Ja, das sehe ich auch so. Die Sixers würde ich da auch noch mit reinnehmen.
Sixers, genau, richtig.
Ja.
Die Bulls selbstverständlich auch. Entschuldigung, dürfen wir in dem Kontext niemals vergessen. Ja, die Spurs können wir da auch mit reinnehmen mittlerweile, aber sie haben einen verloren, was sehr, sehr komisch aussieht.
Ja, Tony Parker im Hornets-Trikot sieht aber vollkommen albern aus.
Ja. Ja, vor allem, weil der Kontrast halt auch. Also, ich meine, immer abgesehen ein anderes Trikot, aber von schwarz zu türkis. Also, es ist halt einfach, er hätte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, gesetztere Farben nehmen können, irgendwie. Die Raptors waren jetzt rot, nehmen ja auch ihre schwarzen Trikots, aber.
Nee, das.
Nee, irgendwie zu den Nets hätte er wechseln können.
Stimmt. Das wäre farblich sogar fast genau gleich.
Ja.
Nur ein bisschen schöneres Design, wenn man ehrlich ist.
Ja, sie sind halt nicht auf diese Spore angewiesen, dass die irgendwo zu sehen ist. Ja, aber es war schon komisch, Parker irgendwie im anderen Trikot zu sehen.
Ja, total. Das wird auch die ganze Saison über komisch sein.
Ja.
Aber ja, das hat halt wirklich dieses Hakeem bei den Raptors Potenzial oder Ewing bei den Teams, wo er dann
noch war.
Magic und Sonics.
Ja, genau.
Ja. Braucht kein Mensch.
Jordan bei den Wizards.
Ja.
Hab ich aber gebraucht damals. Ich fand's geil.
Ja, Jordan bei den Wizards, das würde ich da sogar noch rausklammern. So, der war halt natürlich bei weitem nicht mehr der er war, aber er war ja trotzdem noch an einigen Tagen immer noch ein sehr geiler Spieler, während Hakeem und Ewing am Ende einfach.
Stimmt, da ging nichts mehr.
Man wollte einfach nur, dass sie aufhören. Und Parker ist ja jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr richtig gut.
Ja,
und,
stimmt.
Das wird ja nicht unbedingt besser jetzt,
nehme
ich mal an.
Ja. Nee, stimmt. Ich habe doch aus der Perspektive, also ich meine, es ist ja irgendwie auch nicht so, ich weiß nicht, warum er nicht verlängert hat. Nochmal bei den Spurs. Weiß man da irgendwas? Weil ich meine, eigentlich, wenn du sagst, er war letztes Jahr ja schon quasi sein Zepter in Anführungszeichen an Murray übergeben.
Ja, genau. Und er hat das ja auch selber initiiert gehabt. Ja. Also er ist ja selber auf Popovich zugegangen und hat das gesagt, dass das mal an der Zeit dafür ist. Nee, ich nehme an, dass er einerseits gerne nochmal raus wollte. Und also andererseits, dass er halt wahrscheinlich in Charlotte eine etwas größere Rolle spielen kann. Weil bei den Spurs kann es halt, glaube ich, wird es wahrscheinlich so laufen, dass da nächste Saison eher mit Murray und dann dahinter mit Mills geplant wurde und halt eher noch weniger Minuten für Parker abfallen wird. Und dann, ja, macht es halt. Ich denke mal, in Charlotte ist er dann jetzt nach Kemba irgendwie der zweite Point Guard. Ist halt der große Name, darf nochmal für MJ spielen, was er auch immer betont hat, was da sein Lieblingsspieler war.
Achso, sein Lieblingsspieler, ja. Okay. Ja.
Genau. Und also, dass er, als die sich dann gemeldet Batum haben, ist er quasi. Noch da. Ja, genau, Batum ist noch da, bis er dann irgendwann zu den Rockets getradet wird. Oder so. Das ist immer noch etwas
vor. Stimmt. Ja, würde perfekt reinpassen eigentlich. Glaubst du, dass er das auch mal neben Kemba spielen kann? Dass Kemba auf die 2 geht ein bisschen?
Ja, das kann man also dafür. Sie werden mit Sicherheit mal irgendwie ein bisschen damit rum experimentieren, aber an sich denke ich, dass man Parker nicht mehr wahnsinnig viel mehr als eine Backup-Rolle braucht er, finde ich, nicht haben. Also keine Ahnung, wenn er 15, 16 Minuten pro Spiel bekommt, sollte das meiner Meinung nach ausreichen.
Ja.
Also dann haben die Hornets ihren großen Namen, den sie vorzeigen dürfen, aber spielerisch, also gerade so auf den kleineren Positionen, da haben sie ja mit Malik Monk jemanden, den sie eigentlich meiner Meinung nach so viel Spielzeit geben sollten, wie irgendwie möglich ist, weil das ist so innerhalb des Teams ja die Hoffnung, wie es irgendwie noch ein bisschen bergauf gehen kann. Mhm. Da brauchst du dann nicht einen 100-jährigen Parker hinstellen, der kurzfristig sicherlich besser wäre, also einfach weil er das Spiel besser versteht, sondern dann setzt er halt eher auf die Jugend.
Nee, finde ich auch. Also ja, als Mentor aber vielleicht auch ein bisschen für Monk, und da könnte es relativ gut funktionieren eigentlich. Das war's mit Media Days, oder? Oder hast du noch was?
Ja, mir ist nur gerade zu Parker noch eingefallen. Es ist ein sehr kurioser Zufall, dass die Spurs in dem Sommer, nachdem Parker dort weggeht, Brent Berry zurückgeholt haben. Kennst du die Geschichte noch?
Irgendwas Zwischenmenschliches.
Ja, eventuell war eine Freundin oder Ehefrau involviert von Berry. Aber bei den Spurs gab es ja bis vor der letzten Saison noch nie irgendwelche Skandale.
Nein. Alle liebten sich bei den Spurs.
Ja.
Und alle kommen hervorragend miteinander aus.
Ja.
Apropos. Ja. Jimmy Butler. Und Minnesota Timberwolves. Da ist auch sehr, sehr viel Liebe im Spiel.
Mhm.
Ja gut, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Trotzdem ganz kurz vielleicht noch die Ausgangslage. Also Kollege Butler hat nicht mehr so wahnsinnig viel Lust auf Minnesota und auch seine Teamkollegen. Man sagt, also die Gerüchte gibt es ja schon lang, dass es da irgendwie mit Towns und auch mit vor allem Wiggins nicht so gut funktioniert. Und anscheinend hat es aber so nach dem Playoff aus, hat dann geht es so richtig angefangen, dass er sich schon gedacht hat, so wow, da geht irgendwie nicht viel. Dann gab es ja dieses Meeting, beziehungsweise es gab Gerüchte, es gäbe ein Meeting, dann hat Butler ja irgendwie über Social Media rausgelassen, stimmt gar nicht, gibt heute gar kein Meeting.
Das ist ja erst morgen.
Ist erst morgen
Meeting, was ich übrigens sehr geil fand.
Das war echt geil. Ihr Idioten.
Ja, glaubt nicht alles, was ihr lest. Das Meeting ist morgen.
Genau. Und ja, das wäre jetzt irgendwie alles okay gewesen, wenn es jetzt im Juni stattgefunden hätte oder im Juli. Aber es hat halt leider letzte Woche stattgefunden. Bisschen knapp. So vor Training Camp und den Media Days. Und ja, ich meine, im Endeffekt alle größeren Transaktionen, Trades, Signings waren irgendwie schon durch. Und ja, jetzt ist halt Butler auch nicht beim Media Day gewesen. Und dazu kommt jetzt noch, dass... Also er hat bei diesem Meeting einen Trade gefordert, angeblich laut Vosch in Richtung Nets, Knicks und Clippers. Ja. Und Tom Thibodeau will ihn aber nicht traden und sagt, er versucht ihn zu überzeugen, Besitzer Glenn Taylor will ihn aber angeblich traden, um halt noch irgendwie Gegenwert zu bekommen. Und jetzt weiß die Liga nicht, wie es jetzt wirklich aussieht, wen sie kontaktieren soll. Es ist alles ein bisschen verfahren irgendwie. Ich tue mich ein bisschen schwer, was aus dieser Situation gerade zu machen. Also du weißt, mir fehlt es jetzt eigentlich nicht an Sympathie für Jimmy Butler.
Ja.
Aber... ich weiß nicht, ich finde auch schon länger, also auch schon zu Chicago, zu Bulls-Zeiten, verhält er sich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt komisch ist oder sehr, sehr ich-zentriert sozusagen.
Ein bisschen dievenhaft.
Bisschen dievenhaft, ja. Ich meine, warum sagt er es nicht früher? Also warum, ich meine, man wusste es ja, ich meine, klar, man kennt es auch, es gibt ja manchmal so, du merkst irgendwie so, weiß ich nicht, du bist in irgendeiner Situation, merkst, nicht so gut.
Ja.
Und dann irgendwie, dann hast du ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, und je länger du drüber nachdenkst und je mehr Zeit du hast und je weiter du davon weg bist, auch von der Situation, und aber weißt, ich muss da wieder hin zurück, desto höher wird irgendwie die Hürde für dich, weil du sagst, ich habe da echt keinen Bock drauf. Und eigentlich würdest du schon gern, aber irgendwie denkst du ja auch nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht war das bei ihm einfach so, dass er über den Sommer gemerkt hat, boah, also nochmal mit den Nasen irgendwie auf dem Court und nochmal irgendwie Wiggins nebendran haben und mich nochmal irgendwie aufregen, dass da irgendwie die Mentalität fehlt, packe ich irgendwie nicht. Und dann hat er halt irgendwie gesagt, okay, Zeit vor Training Camp Start, dann muss jetzt irgendwie raus.
Ja, also ich finde auch, dass er sich da nicht ideal verhält. Also in Chicago konnte ich es noch relativ gut verstehen, weil das Front Office da mit ihm einfach auch nicht gut umgegangen ist. Ja,
richtig, stimmt.
In Minnesota habe ich es jetzt auch über die letzte Saison schon nicht unbedingt immer verstanden, wie er sich da öffentlich präsentiert hat und so. Aber was jetzt diesen Sommer angeht, würde ich ehrlich gesagt sagen, dass ich da die Schuld schon auch bei den Wolves, also gerade bei Thibodeau sehe, weil die Anzeichen, dass es auf sowas hinausläuft, hattest du den ganzen Sommer über. Also wir haben vor 2 Monaten schon darüber gesprochen. Es gab da schon Gerüchte und also überleg mal, von wem in den diese Berichte dann kamen, dass Butler gerne mit Kyrie zusammenspielen will und woanders hin will, dass er fed up ist mit Wiggins und Towns. Das kam halt höchstwahrscheinlich über seine Berater. Also diese Sachen wurden ja lanciert. Und dass es dieses Meeting dann jetzt gab, das sehe ich, also natürlich kann man da Butler auch einen Vorwurf machen, dass er nicht von vornherein halt irgendwie klare Ansagen macht. Man kann aber auch sagen, okay, selbst vielleicht eher sich drum bemühen, also vielleicht eher das mal klären, also auch gerade wenn seine Hoffnung scheint ja nach wie vor zu sein, diese Situation noch irgendwie zu reparieren. Aber dann kannst du halt nicht den ganzen Sommer über ignorieren, dass es halt diese Gerüchte die ganze Zeit
gibt. Du musst einen Kontakt suchen
wahrscheinlich. Genau, da muss halt, also so Tipps muss dann zumindest mal FaceTime und Butler dann mal creepy angrinsen oder so über den Bildschirm und da zumindest, also vielleicht hat er gelegentlich mal versucht, Kontakt aufzunehmen, aber an sich musst du das dann halt forcieren. Also man kann das ja nicht ignorieren, wenn der beste Spieler anscheinend den zweitbesten Spieler und Wiggins nicht leiden kann.
Ist ja gemein.
Ja, das ist, also das hilft ja niemandem.
Was machen wir eigentlich, wenn Wiggins jetzt auf einmal den Sommer genutzt hat, um sich komplett einmal um 180 Grad zu drehen und jetzt sein Potenzial erruft?
Dann zollen wir ihm Respekt.
Guter Ansatz.
Also ich habe den ja noch nicht zu 100% abgeschrieben, aber es ist andererseits, ja, es ist halt einfach ein bisschen spät dran mittlerweile und er hat sich über die Jahre, die er in der NBA ist, eher rückläufig entwickelt.
Das, ja, das stimmt.
Das muss man halt so benennen. Ich sehe trotzdem weiterhin gewisse Fähigkeiten und sehr großes Potenzial, deswegen sollte man vielleicht nicht komplett abschreiben, aber muss dann halt auch erstmal kommen.
Nee, auf jeden Fall. Also ich sehe es schon ähnlich, also dass Tipps sich vielleicht eher hätte mal bemühen sollen oder mal irgendwie, ich meine gut, wir wissen ja nicht, was jetzt abgelaufen ist, aber ich glaube aber schon, dass er irgendwie auch dachte, also A, aufgrund einfach seiner Beziehung zu Butler, die er ja selber hat,
ja.
B, auch irgendwie aufgrund des übrigen Teams, also so, wir reden ja immer ein bisschen so lustig über die Timberwolves, aber ja, also man kennt sich, wobei jetzt natürlich Rose und Butler, das war ja in Chicago auch nicht immer so einfach, also vor allem als Butler dann auf einmal kam und Rose irgendwie eigentlich schon noch der Mann im Team war, aber permanent verletzt war, das war ja... Das ja,
mit Deng wüsste ich jetzt auch nicht. Deng war ja auch im Endeffekt irgendwann deswegen entbehrlich, weil Butler sich so krass entwickelt hat.
Ja, das stimmt.
Und nicht jeder liebt ehemalige Bulls so sehr wie Tom Thibodeau.
Ja,
also vielleicht liebt Butler ehemalige Bulls
gar nicht so sehr.
Also,
ja.
Also Taj auf jeden Fall, aber bei den anderen...
Jeder liebt Taj.
Eben. Also, aber bei den anderen wäre das jetzt nicht verbrieft.
Ja. Aber bei Deng, ich meine, Deng und Butler, die auch gut zusammen funktionieren.
Ja, schon, aber... Also, ich weiß nicht, ob da dann irgendeine Bitterkeit existiert, weil die Bulls waren ja damals, also die Spieler und auch Dips waren ja schon ziemlich wütend, als Deng dann...
Als er gegangen wurde, wobei...
Genau.
Ich komme jetzt gerade nicht mehr ganz genau auf die Situation, wie es jetzt damals war, aber es wurde, glaube ich, damals auch eher in die Richtung interpretiert, okay, wir schenken jetzt so ein bisschen ab.
Ja.
Also es war jetzt nicht so, okay, wir haben jetzt Jimmy Butler in der Hinterhand, deswegen bist du entbehrlich, sondern es war eher so, ja, boah, jetzt Bros wieder verletzt, jetzt ist gerade egal. So ein bisschen, glaube ich, so war es damals. Nee, aber ich glaube... Ja, Thibodeau hat wahrscheinlich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Butler irgendwann kommt und sagt, so, Freunde, nee, ich will nicht mehr. Und entweder ihr gebt mich jetzt ab oder ich bin nächsten Sommer weg und dann habt ihr halt 3 junge, künftige, absolute Superstars verloren und habt nichts mehr dafür. Von daher, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist nicht einfach, die richtige Situation für Jimmy Butler zu finden.
Glaube ich auch nicht.
Also ich glaube, als Spieler... Also er ist auch ein spezieller Spieler, aber er ist schon auch verdammt gut. Man vergisst auch immer ein bisschen, wie gut die Wolves eigentlich mit ihm waren.
Ja.
Also da, keine Ahnung, gibt's auch ein bisschen Zahlen, wie sie mit ihm 62,7% Win Percentage, ohne ihn 43,5% und sie waren Dritter im Westen, haben wir ja schon mal geredet gehabt drüber. Von daher, es hat ja irgendwie funktioniert und ich könnte mir vorstellen, dass das Thibodeau auch da so ein bisschen drauf gebaut hat. So nach dem Motto, so klar, Playoffs war dann nicht mehr gut und ohne ihn war es nicht gut, aber er war nicht fit, sie haben den Rhythmus verloren gehabt, aber bis er sich verletzt hatte, war ja alles gut.
Ja. Und wenn wir ehrlich sind, also gerade zu dem Zeitpunkt jetzt eine bessere sportliche Situation wird Butler für die kommende Saison nicht finden. Also dieser Quatsch von wegen, mir geht's nur um Gewinn, das braucht er ehrlich, also schon gar nicht nach diesen drei Teams, die er da ursprünglich
vorhat,
braucht er niemandem mehr erzählen.
Ja, das stimmt. Also da, was ich in dem Zusammenhang ziemlich interessant finde, dass er zwei Teams nennt, die zwar über ein gewisses Talent verfügen, die aber junge Spieler ihr eigen nennen, sehr, sehr junge Spieler, bei denen du nicht weißt, wie bei denen so die Einstellung ist. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Nets mit D'Angelo Russell zum Beispiel. Der gilt ja jetzt auch nicht zwingend als der Riesen-Ehrgeizling. Was überhaupt kein Problem ist. Ich meine, jeder
ist halt, die haben halt, also das haben die drei Teams auch gemeinsam, dass sie halt nächste Saison alle Kohle haben. Das ist, das spielt da natürlich auch mit rein. Aber keins von den Teams hat sportlich die Perspektive kurzfristig, die jetzt Minnesota hätte.
Ja.
Und Butler wird ja auch nicht jünger. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie ein, zwei Jahre jetzt abschenken kann, und um dann irgendwie anzugreifen.
29
ist
er jetzt, ne?
Ja, er ist 29 geworden gerade. Seinen neuen Vertrag will er dann mit 30 unterschreiben. Und er hat halt relativ viele Thibodeau-Saisons schon auf dem Tacho.
Und also, relativ viele Verletzungen auch schon gehabt tatsächlich.
Eben, also...
Es ist eine komische Situation. Aber ich meine, er ist halt einfach, er ist schon ein spezieller Charakter. Also ich meine, ich glaube, wir kennen alle mittlerweile seine Geschichte. Also dass er damals irgendwie von seiner Mutter rausgeschmissen wurde und dann irgendwie bei Freunden unterkam, bei denen dann aufgewachsen ist. Und ich meine, sowas prägt natürlich. Also das ist halt was, das können wir, glaube ich, dann so aus der Ferne oder auch als jemand, der das nicht erlebt hat, glaube ich, kann man das gar nicht nachvollziehen, wie das deine Persönlichkeit beeinflusst und vor allem, wenn du dann dir halt alles dann irgendwie so hart erarbeiten musst und dann halt jemanden siehst, vielleicht sieht er auch Towns und Wiggins, die halt mit so viel Talent theoretisch gesegnet sind, und sagt sich, Freunde, wenn ihr euch jetzt den Arsch aufreißen würdet, dann werdet ihr so unfassbar gut, warum macht ihr das nicht?
Also ja, das ist vor allem, das sind zwei Nummer-1-Picks, er kam in die Liga als jemand, der sich jede Minute verdienen musste, genau. Das clasht dann natürlich auch relativ leicht, wenn du da so zwei hast, die schon mit 16 irgendwie als potenzielle Superstars gehalten und er so jemand ist, den mit 16 eigentlich noch niemand auf dem Radar hatte.
Ja.
Das passt dann natürlich nicht ganz einfach zusammen. Oder ich meine, auch Thibodeau ist ja jemand, der eigentlich ein Quereinsteiger ist. Der hat nicht selber gespielt, wie man an seiner Physis auch erkennen kann.
Mhm.
Ist halt irgendwie über Videostudium, Defensivcoach, Assistant Coach und so, hat er halt so diesen Weg gemacht und ist ja jetzt aktuell, auch wenn wir, glaube ich, an diesem Beispiel alle mal wieder erkennen, dass es GM und Coach nicht in Doppelfunktion geben sollte, ist aktuell ja immer noch eine der mächtigsten Personen in der NBA und hat sich da halt auch so hochgearbeitet.
Ja.
Und so jemand wie er und Butler, die haben dann natürlich eine komplett andere Mentalität, glaube ich, als so klassische Nummer-1-Picks.
Ja, also ich kann mir schon, also ich glaube schon, dass das irgendwie ein Faktor ist. Ich glaube, dass das halt einfach schwieriger macht. Also auch gerade, wenn wir jetzt von den jungen Nummer-1-Picks oder den jungen, hohen Picks reden, die einfach auch eine ganz andere Prägung haben, glaube ich, heutzutage, als, also soll es gar nicht über früher als besser oder so darum gehen, sondern einfach so, dass, glaube ich, einfach die Prägung heute eine andere ist.
Schade, hatte
ich. Nein, ich meine, es ist so, aber, nein, aber also, ich glaube, wenn jemand so, in Anführungszeichen, oldschool ist wie Butler, dann ist dann der Clash wahrscheinlich noch größer. Und ich meine, ich habe ja, in dem Kontext finde ich es auch immer ganz interessant, wenn ich das immer höre, weil ich durfte ja Butler mal interviewen, als wir damals in Chicago waren.
Ja.
Und, da habe ich auch, ich meine, ich war natürlich nervös, weil er war auch damals schon mein Lieblingsspieler, obwohl er damals, das war noch der 12-Punkte-Rollenspieler Jimmy Butler. Aber was ich festgestellt habe, also er war jetzt überhaupt nicht unangenehm oder so. Aber es gibt ja so Persönlichkeiten, die dich so ein bisschen einschüchtern.
Mhm.
Also weißt du, die so ein bisschen, vielleicht auch so eine, naja, erstmal so jemand anderem jetzt gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach so aus, weiß nicht, Prägung her, so eine gewisse Skepsis entgegenbringen.
Mhm.
Und so hatte ich es bei ihm auch so den Eindruck. Und ja, dadurch hat habe ich auch, das war, glaube ich, eines der von mir schlechtest geführten Interviews jemals. Also ich habe dann am Ende, glaube ich, auch eine Geschichte draus gemacht. Es war gar kein Interview dann, sondern ich habe eine Geschichte draus gemacht mit Exklusivstimmen. Und klar, da kam auch noch dazu, dass ich eben in der Kabine stand, in der auch Michael Jordan früher stand, was mich natürlich auch leicht beeindruckt hat, Jimmy Butler. Wobei natürlich dann, haben wir noch mit Joakim Noah gesprochen. Und der war wahnsinnig freundlich, wahnsinnig so, hey Jungs, und...
Der hatte auch sicherlich da schon wesentlich mehr Erfahrung damit, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Butler war damals noch nicht so erfahren. Es ist überhaupt kein Vorwand. Jimmy Butler ist eher so halt, was ich so meine Erfahrung jetzt aus diesen 10 Minuten, die wir dann irgendwie hatten, dass er da halt einfach ein bisschen anders ist und dass man sich bei ihm vielleicht auch eher so, ja, er ist jetzt halt, ich glaube, er ist irgendwie ein witziger Kerl, weil er blödet ja auch ziemlich viel rum, aber er ist halt ein bisschen eigener irgendwie. Und es ist vielleicht schwieriger, einen Zugang zu kriegen oder so. Und es hat dann, jetzt muss ich noch ganz kurz an die Anekdote erzählen, weil das hat dann der ganzen Geschichte von meiner Seite aus die Krone aufgesetzt. Als ich dann, wir hatten ja vorher mal, das war die Zeit, als die Trikots mit Ärmeln gerade eingeführt wurden, als die NBA dann meinte, es wäre eine gute Idee, oder Adidas meinte, es sei eine gute Idee, und LeBron James hatte kurz davor sich darüber beschwert, hatte, glaube ich, auch einen Game-Winner gegen die Hornets oder so daneben gesetzt, und es war halt so, es ging, war halt so, die hat gesagt, diese Ärmel, das nervt man halt einfach irgendwie. Und das war eben dieses Interview mit Jimmy Butler, war nach dem Spiel gegen Miami, wo er dann kurz vor Schluss den entscheidenden Stop gegen LeBron hatte, dann ging es in die Verlängerung und die Bulls haben gewonnen. Ja. Und wir haben dann so geblödelt, so nach dem Motto, ja, Jimmy Sleeve, so als LeBron-Stopper. Und ich war dann irgendwie am Ende dieses Interviews, dann kam auch noch Sam Smith, kam dann noch, der die Jordan Rose geschrieben hat, kam dann auch noch dazu. Und ich war dann irgendwie so, dass ich dann Jimmy gefragt habe, so als letzte Frage, so weißt du, so das, was dann hängen bleibt, ob, ja, er sei ja eigentlich Jimmy Buckets und ob es für ihn jetzt der bessere Spitzname nicht Jimmy Sleeves wäre.
Wie fand er das?
Er sagt, ich hab's so im Kopf, I better stick to the name my mama gave me.
Buckets?
Ja, Buckets, genau. Ich glaube, ich habe Buckets, oder? Und dann, ja, ich habe mich im Grund und Boden geschämt in diesem Moment. Und habe mich verabschiedet und bin gegangen. Bedankt und ja, genau. Das war so meine Jimmy Butler-Erfahrung. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es deswegen halt einfach so ein bisschen schwierig ist, ein Team zu finden. Und ich glaube auch, dass ein junges Team nicht zwingend der passende Ort für Jimmy Butler ist.
Glaube ich
auch nicht. Also ich würde ihn nicht, wenn ich GM wäre, wenn ich ein talentiertes Team hätte, würde ich ihn, wäre er nicht der Superstar, hinter dem ich her wäre.
Nee, ich meine, also ich würde auch meinen, dass er wahrscheinlich so jemand ist, der extrem gerne und viel darüber redet, wie hart er arbeitet und wie tough er ist und so. Und also vielleicht braucht er dann so eine Organisation um sich herum, wo die Leute auch alle so ein bisschen den Stock im Arsch haben und so diese glorifizierte Oldschool-Mentalität, wenn wir das jetzt so nennen wollen, haben. Und also deswegen hat es mich ehrlich gesagt auch gewundert, warum nicht ursprünglich direkt auf seiner Liste Miami ganz oben stand, weil so Spoelstra und gerade Riley, die kennst du halt so als die Oldschool-Vertreter, glaube ich, abgesehen von Tipps in der NBA, die halt voll den Wert auf harte Arbeit, auf immer fit sein, immer hustlen und stolz und überhaupt die Udonis Haslem seit 5 Jahren durchschleppen, damit er irgendwie diese Kultur als Person rüberbringt, nicht um irgendwie zu spielen, sondern einfach nur um da zu sein. Während sie so Leute wie Alonzo Mourning und Juwan Howard ja auch weiterhin in ihrer Organisation haben, ja, genau. Um genau das rüberzubringen. Eigentlich ist das ja so fast schon ein natürlicher Fit. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht überrascht, als dann jetzt durchkam, dass Jimmy sich dann überlegt hat, an sich, da wäre er auch nicht schlecht.
Also das ist momentan sein Favorit, heißt zumindest.
Ja, genau. Und das passt ja auch 100-mal besser als diese anderen 3 Teams, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, aber irgendwie, aber so, das Ceiling des Teams ist dann aber auch nicht wahnsinnig hoch, oder?
Nö, also ich meine, aber welches Team, was jetzt ein super hohes Ceiling hat, würde denn aktuell Sinn machen? Ich sehe nicht so viele. Also ich meine, Toronto dann im Trade für Kyle Lowry oder was?
Wirklich?
Also sehe ich irgendwie aus Toronto-Sicht ehrlich gesagt kaum.
Sie hätten natürlich ihre beiden Stars geopfert für 2 Spieler, die besser sind,
aber
eventuell auch nächstes Jahr weg sein können. Ja. Ja, das wäre ein ziemlich großes Risiko. Wobei natürlich ein Flügel aus Jimmy Butler und Kawhi Leonard
wäre schon eklig.
Wäre schon ziemlich eklig.
Definitiv. Nee, und also wenn Houston, was ich ja auch nach wie vor noch nicht abgeschrieben habe, irgendeinen kreativen Weg findet, sich da einzuschalten, dann okay, dann gibt es eine Situation mit einem wirklich hohen Ceiling. Aber
wobei ich bei Houston aber so ein bisschen das Problem sehe, dass die sich ja, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, sie haben sich zwar für sich gut verstärkt, aber ich wüsste, also sie haben halt diese Spezialisten geholt oder Rollenspieler geholt, wo man sagen kann, okay, diese in Houston können die ihre Rolle finden. Aber ob man die jetzt zwingend bei einem anderen Team dann so sieht oder zumindest einen großen Wert bei einem anderen Team sieht, sodass dann irgendwie ein Jimmy Butler dabei rumspringt. Also ich glaube, da müsste schon sehr, sehr kreativ werden.
Ja, und wahrscheinlich müssten sie halt irgendwie Gordon mit loswerden. Und ich finde Gordon für ihre Identität eigentlich ziemlich wichtig. Mhm. Deswegen würde ich den ungern loswerden an ihrer Stelle. Und so jemand wie Knight kannst du natürlich jetzt den Timberwolves nicht. Man kann zwar viele Scherze über Thibodeau machen und welche Kackspieler man ihm unterjubeln kann, aber ich glaube, so hart sind wir dann doch.
Hätten sie Kirk Heinrichs, sähe es anders aus.
Wenn sie sich an einem 3-Team-Trade irgendwie um Joakim Noah bemühen können, dann ist das natürlich auch noch ein Szenario. Ja. Aber nee, es sind da einfach nicht wahnsinnig viele Teams. Ich sehe auch bei den Heat jetzt nicht das Knallerangebot, was sie machen können. Aber
wer müsste mit rein in deinen Augen?
Josh Richardson muss eigentlich auf jeden Fall mit rein.
Aber der ist so halb vom Tisch, oder? Oder zumindest wollen sie...
Anscheinend am Anfang hat Miami das wohl signalisiert, dass der vom Tisch ist. Aber also ganz ehrlich, wenn sie den nicht verfügbar machen wollen, dann können sie es eigentlich auch gleich vergessen. Mhm. Weil meiner Meinung nach, Minnesota hat jetzt relativ wenig Verwendung irgendwie für Dragic. Winslow würde ich an Minnesota-Stelle noch ganz gerne haben. Aber ansonsten sind da jetzt auch nicht super viele Spieler. Olynyk vielleicht noch, aber dann musst du halt auch wieder noch einen anderen etwas größeren Vertrag irgendwie mitbewegen, weil Olynyk halt viel verdient. Mhm. Also ich fände es ganz interessant, den reinzunehmen, weil ich den, also weil der halt einfach gut ist, ja, und weil der, glaube ich, auch den Wolves helfen könnte, aber für den Preis muss man halt schauen, dass man das irgendwie funktionieren lässt.
Aber gehört der nicht zu den Spielern, die Heat halten wollen eigentlich?
Also ja, eigentlich schon.
Eigentlich relativ viele, ja.
Eigentlich schon.
Vielleicht aber irgendwie Tyler Johnson irgendwie aufnehmen, wenn bei dem wollen die Heat das ein bisschen loswerden oder vielleicht noch ein bisschen.
Ja, Tyler Johnson ist auch, also an sich kein schlechter Spieler, aber für 19 Millionen.
Nee, eben genau, das, also genau, das halt, dass man halt dann irgendwie sagt, was drumherum macht, also dass die Heat quasi einen von den Guten abgeben müssen, aber dann halt noch die Wolves noch Tyler Johnson oben drauf nehmen,
ja,
weil sie auch Flügel sowieso nicht groß besetzt sind.
Ja, das Problem ist, die Wolves bestehen aber anscheinend ja drauf, dass in jedem Butler-Trade sie auch Dieng, der wiederum genauso einen Kack-Vertrag hat, auch noch mit abzugeben, was es dann schon wieder schwieriger macht, um wenn man irgendwie sagt, okay, wir hängen jetzt hier irgendwie was mit dran. Deswegen gibt es ja aktuell auch so die Spekulation, dass das wohl mit einem dritten Team nur funktionieren kann. Mhm. Also entweder mit Sacramento oder Phoenix dann. Mhm. Wobei Sacramento das einzige Team ist, was jetzt, glaube ich, aktuell noch 11 Millionen Capspace hat. Also was relativ problemlos was absorbieren könnte. Ja, die müsste man dafür dann wahrscheinlich mit einem Pick entlohnen. Und Miami hat eigentlich nicht wahnsinnig viele Picks zu verschenken. Deswegen, es ist nicht so ganz einfach. Aber also an Wolfs Stelle würde ich eigentlich auf Richardson und Winslow fast beide bestehen. Weil,
ja.
Ich meine, Dion Waiters und Andrew Wiggins in einem Team wäre natürlich auch Weltklasse, muss man dazu sagen. Ja. Ich glaube, dann verbrennen meine Augen von innen. und da kann sich dann jeder freuen, der nicht zufällig Timberwolves-Fan ist.
Ja.
Aber das Ding ist halt auch dadurch, dass das Timing jetzt völlig bescheuert ist, die meisten Teams ihre Planungen eigentlich abgeschlossen haben und
dazu Motor halt mal anschmeißen irgendwie.
Ja, und es halt dieses nur ein Jahr Vertragslaufzeit gibt und Butler seinen Ruf ziemlich beschädigt hat, gibt es natürlich jetzt auch kein Team, was hier irgendwie mit einem geilen Angebot um die Ecke kommt.
Das ist ein bisschen das Problem. Das finde ich immer so generell bitter, wenn ein Team irgendwie einen Superstar, den es loswerden muss, will, wie auch immer, und theoretisch halt einen sehr, sehr guten eigenen Wert hat, aber der Wert durch gewisse äußere Umstände, wie jetzt zum Beispiel die Situation oder der auslaufende Vertrag und er will nur da und dahin,
ja,
einfach so extrem sinkt, dass du dann irgendwie, ja, eben kein, also rein sportlich gesehen, keinen adäquaten Gegenwert bekommst.
Ja.
Was ich zum Beispiel, also was ich wirklich, es kann jetzt auch sein, dass du sagst, das ist Quatsch, aber was ich nicht uninteressant fände, ich habe einmal kurz gelesen, die Blazers würden auch irgendwie so ein bisschen gucken und ob man nicht relativ fast straight up CJ McCollum reinpackt, Butler und dann eben Jang und dann könntest du und dann auch Myers Leonard dazu. Würde funktionieren von den Gehältern her. Ich hab mal die Trade Machine wieder angeschmissen und wieder die Kindergartenversion ausgepackt und vier Spieler geht nicht. Fände ich jetzt, also einfach weil, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich gern sehen würde, wie Lillard mit einem defensiv starken Part zusammenspielen würde, weil ich auch glaube, dass Lillard und Butler von der Mentalität her gut zusammenpassen würden.
Nehmen sich beide viel zu ernst, ja.
Nehmen sich beide viel zu ernst, sind aber auch beide so dieses Chip on the Shoulder.
Ja, und genau.
Wollen halt, also arbeiten hart.
Das hat nie jemand an mich geglaubt.
Genau, also da könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren würde, auch dann die Blazers generell, dann wenn du überlegst mit Lillard und dann Butler, Aminu, Harkless und dann meinetwegen noch Nurkic. Vielleicht fände man auch ein bisschen Verwendung für Jang noch dazu dann, also könnte ich mir, und für die Wolves wäre es halt, du bekämst, also klar, defensiv würde jetzt McCollum natürlich nicht wirklich weiterhelfen.
Teague, McCollum, Wiggins, Towns und Gibson in einer Starting Five, alter Taj.
Taj ist, das hat alle Hände voll zu tun.
Dann bitte Taj aber auch halt am nächsten Tag um einen Trade.
Oder halt Derrick Rose noch statt Teague. Dann wird's noch interessanter.
Ja.
Ja, defensiv wäre es, sehe ich auch, aber es wäre offensiv, ich meine, sie hätten Shooting. Sie hätten einen hochprozentigen Dreierschützen, den sie auch irgendwie brauchen. Und vielleicht kann man dann irgendwie außenrum noch ein bisschen basteln oder ich weiß es nicht. Aber den fände ich jetzt zum Beispiel.
Aus Blazers Sicht fände ich es ganz cool, aus Wolves Sicht.
Oder vielleicht musst du noch einen von den, na gut, aber die Blazers können sich ja auch nicht leisten, irgendwie Harkless oder Aminu abzugeben. Also, oder du, vielleicht musst du dann so ein bisschen.
Ja, aber auf Aminu müsste man dann bestehen. Fast schon, finde ich, aus Wolfs Sicht, damit es irgendwie ein bisschen Sinn macht. Weil
und vielleicht lernt Towns ja noch zu verteidigen. Und Wiggins ja auch.
Bei Towns schreibe ich es noch nicht ab, bei Wiggins.
Bei Wiggins schreibst du ab?
Nein, also habe ich ja eben schon gesagt, nicht komplett. Ja. Aber bei seiner Mentalität habe ich noch wesentlich mehr Zweifel als bei Towns, sagen wir mal so.
Ja.
Ich fände es ja auch noch geil, wenn die Wizards sich da irgendwie einschalten, weil sie jetzt schon so viele komische Querköpfe im Kader haben, die also wo jetzt schon, wenn man Wetten abschließen würde, welches Team sich nächste Saison mal während dem Spiel untereinander prügelt, hätte man eh schon die Wizards. Und wenn man dann jetzt noch Butler in diese Gleichung mit reintut für Otto Porter, der an sich eher ein neutraler Typ ist.
Oh, stimmt.
Wenn man da stattdessen Jimmy Butler hat, dann Das wäre halt Weltklasse. Also, boah, der und Howard würden sich halt wahrscheinlich schon beim ersten gemeinsamen Training gegenseitig wirken.
Da wäre das Hallo schon genug wahrscheinlich.
Ja. Wall würde daneben stehen und sagen, fuck, I'm the best player in the world.
Ja.
Nobody realized.
Ja, und Markieff Morris würde sagen, who the fuck are the Celtics?
Ja,
genau. Das war ich auch schon wieder überragend. Das haben wir bei der Media Days auch, haben wir vorher vergessen. Wo Markieff Morris sagt, ja, sie sind genauso, wissen nicht, warum die Celtics besser sein sollten als sie.
Ja. Das, ey, sind, das sind die Wizards.
Ja, aber sorry.
Es hat mich gewundert, dass Beal nicht gesagt hat, dass LeBron nur deswegen in den Westen gewechselt ist, weil er Schiss hatte, gegen die Wizards zu spielen.
Das passt ja, aber komm, das ist doch nichts gegen, also ich verstehe das, okay, ich muss mich irgendwie ich möchte mich in der Öffentlichkeit selbstbewusst verkaufen und ich möchte, und ich musste auch irgendwie selber so ein bisschen dran glauben. Ich meine, das ist ja auch so, ich rede mir das ein, in Anführungszeichen, aber irgendwie halt dann, man muss ja nicht ganz oben anfangen. Man kann ja irgendwie sagen, hey, die Celtics sind stark und die Raptors, aber wir kommen dann auch relativ weit. Irgendwie so, aber immer so dieses, wo dann jeder sagt, ja, Alter, komm.
Du, die Wizards sind First Team All Dummschwätzer.
Ja.
Und das schon seit Jahren. Ja. Die sind da in der Sicht einfach, das ist ihre allergrößte Stärke.
Ja.
Könnte ein richtig geiles Team sein, überschätzt sich einfach so maßlos, dass es stattdessen eher immer so einen gewissen komödiantischen Aspekt haben wird.
Was wäre zum Beispiel ganz kurz, wenn wir nochmal mit den, das kam jetzt gerade, ich gerade irgendwie überlegt, wie wir noch einen Flügel nach Minnesota bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Flügel eine Sensationsidee ist, aber wenn wir natürlich, wenn jetzt die Kings tatsächlich noch mit reingehen und man dann vielleicht irgendwie Shumpert, der jetzt natürlich auch lange nicht gespielt hat, ich weiß,
boah,
der natürlich auch wahrscheinlich seine besten Tage hinter sich hat, aber könnte man damit irgendwie noch ein bisschen...
Nee, Shumpert kriegst du irgendwann nach der Deadline als Buyout. Den brauchst du nicht jetzt machen.
Dann können sie es ja jetzt klar machen. Aber offensiv, wenn ich McCallum, das ist genau das, was ihm fehlt. Das ist ja genau, dann müsste nämlich auch Towns, dann könnte Towns nämlich auch mal da spielen, wo er eigentlich spielen sollte. Ich sage jetzt nicht, sie müssen es machen, ich sage jetzt nicht, dass irgendwie fertig ist, irgendwie, als hätte es einen Reiz.
Das ist eine nette Träumerei, aber ich sehe es nicht.
Die Defense ist zu schwach.
Die Defense ist halt echt, also wenn du...
Ja, aber du hast halt aber auf der Bank nichts, ne?
Nee.
Du hast halt... Nee.
So richtig, also ein Ballberg machst du nicht drauf. Nee. Aber nur mal ganz kurz zu Thibodeau, meinst du, wie lange ist er da noch im Amt? Kriegt er die ganze Saison noch?
Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, ich glaube, wie sich die Butler-Sache entwickelt. Also wie sie das jetzt irgendwie über die Bühne bekommen. Und dann, wie es dann zusammenkriegt. Ich glaube schon, dass wenn es nicht laufen sollte, also ich glaube, den Anfang kriegt er schon, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, wenn es jetzt am Anfang in die falsche Richtung geht, glaube ich nicht, dass sie wahnsinnig viel Geduld haben. So könnte man es vielleicht
sagen. Glaube ich auch nicht. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es irgendwie schon öfter passiert ist, dass sich quasi das Front Office eines Teams komplett geweigert hat, ernsthafte Trade-Gespräche zu führen und der Besitzer dann quasi hinterm Rücken signalisiert, ey, haut mich direkt an, weil ich arbeite hier nur mit Idioten zusammen. So, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das schon mal in der Form so passiert ist.
Ja.
Das finde ich schon krass. Also ich meine, davon gibt es ja eigentlich auch kein Zurück mehr, wenn man ehrlich ist, oder? Also
nee,
das ist ja sich ein so hartes gegenseitig Hintergehen und nicht auf einer Linie sein, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie man davon wegkommt.
Ja.
Also man kann natürlich sagen, okay, Dibs, du bist ab jetzt dann nur noch unser Coach, aber auch als der ist er dann ja eigentlich eine lahme Ente.
Ja, es ist halt vor allem, es ist halt irgendwie so eine schleichende Degradierung dann, oder beziehungsweise so ein
ich meine, so wie sie es bei Doc Rivers ja jetzt gemacht haben,
ja.
Nur dass sie ihn jetzt verlängert haben, weil er als Coach nach wie vor gut ist.
Ja.
Das wissen wir bei Tipps noch nicht.
Ja, eben vielleicht, aber vielleicht wäre es ein erster Schritt, vielleicht wäre es tatsächlich das erste, okay, die Verantwortung, gib die mal ab und konzentriere dich auf das, was du eigentlich kannst und dann schauen wir mal, was daraus wird. Ja, mal sehen. Keine Ahnung, siehst du irgendwie bei den Clippers oder bei den Knicks irgendwas, was da will er ja noch hin, ob das irgendwie, dass die irgendwas machen kann.
Naja, wenn Tibbs Noah haben will, natürlich.
Realistisch gesehen. Realistisch.
Also
ich meine, so ein Tim Spieler, Hardaway oder irgendwas.
Ein Spieler, der für Minnesota Sinn machen würde, also jetzt natürlich nicht straight up oder so, aber der halt irgendwie ganz gut reinpassen würde, wäre halt Lee. Dazu vielleicht Ntilikina, der halt im Gegensatz zu allen, die Wolves haben, ein richtig geiler Verteidiger ist. Dann hast du vielleicht so einen Startpunkt. Aber ich weiß nicht, ob die Knicks aktuell ein Paket schnüren können, was irgendwie Sinn macht. Zumal sie selber schon gesagt haben, nö, wir geben jetzt keine Picks ab. Was ich übrigens auch sinnvoll finde, haben wir
ja
schon
mal ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
Ich finde, für die Knicks macht es jetzt, ziemt es sich jetzt, um das mal geschwollen auszudrücken, bisschen geduldig zu sein. Nächsten Sommer haben sie Geld. Sie haben jetzt ein paar junge Leute, bei denen man mal schauen kann, wie sie sich entwickeln. Und wenn dann nächsten Sommer Butler Free Agent ist und vielleicht kommen wir, dann kann man ein Angebot machen. Aber ich würde jetzt für den ehrlich gesagt nichts.
Nicht die Kapelle
nicht, opfern. Nicht zwingend was opfern, weil nächste Saison reißen die sowieso überhaupt nichts.
Ja.
Das weiß man schon.
Ja, eben, Porzingis braucht ja auch noch ein bisschen dann.
Ja.
Ja, Netz, wie gesagt, ich sehe Netz, ich würde an deren Stelle meine Füße, glaube ich, einfach stillhalten, weil ich, also sei, wäre auch witzig, wenn sie Russell traden würden. Zu den, also Russell, Wiggins, Towns.
Wäre auch geil.
Wäre auch ein Trio.
Infernal.
Der Freude. Aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre. Wie gesagt, nicht, weil ich Jimmy Butler nicht mag, sondern einfach, weil ich glaube, dass die Situation für ihn nicht, oder dass die Situation für ihn schwierig werden kann.
Bei einem Team, was halt noch sehr weit davon weg ist, irgendwas zu gewinnen, ja, wo die meisten Spieler wahrscheinlich in ein, zwei Jahren eh nicht mehr da sind, weil irgendwie Verträge auslaufen, ja, also, was willst du denn da, Butler? Also passt da halt einfach nicht rein.
Ja.
Dann geht er ja halt, also wenn er schon bei einem Team wie den Wolves letzte Saison, die, wenn er fit geblieben wäre, vielleicht den dritten Platz im Westen, wenn er da schon die ganze Zeit stänkert, was willst du dann in einer Situation, wo das Team halt da drumherum auch noch einfach richtig schlecht ist?
Ja. Also, ja. Nee, auf jeden Fall. Also dann vielleicht der Clippers vielleicht, da haben wir auch bei der unserer Folge zur Pacific Division ausführlicher drüber geredet, als wir da über die Clippers reden, hast du ja auch gesagt, also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr die Argumentation genauer hören wollt, hast du ja gesagt, dass die Clippers ja so ein bisschen Assets sammeln momentan, um dann eventuell so einen Trade durchziehen zu können.
Ja. Die hätten Material.
Nett Material, ne?
Ja.
Also da würde vielleicht auch vom Team her besser passen. Auch mit Rivers vielleicht als Coach,
ja,
mit. Ja, gut, weiß nicht, ob sie Beverly dann vielleicht abgeben würden, wird vielleicht in Ostern ganz gut stehen.
Würde, ja. Ja.
Aber da könnte man zumindest irgendwie was machen. Also dann, aber da bräuchten sie natürlich dann immer noch jemanden obendrauf auf Butler, um dann wirklich nochmal die entscheidende Stufe zu nehmen.
So, das ist ja dann wieder das Spekulieren. Aber sie haben ja bei Las Vegas aktuell die besten Quoten darauf, nächsten Sommer Kawhi Leonard unter Vertrag zu nehmen, was natürlich übrigens sehr wichtig ist. Das ist ausschlaggebend für alles andere.
Ja, damit ist die Sache eigentlich durch.
Ja, eben.
Schade Raptors.
Ja.
Netter Versuch, aber...
Ein Mittelfinger an Kanada.
Ja.
ein weiterer.
Ein weiterer. Ja. Direkt aus dem Oval Office. Noch irgendwas zu Jimmy?
Ich glaube, das passt als Schlusswort. Indem wir über was ganz anderes geredet haben.
Ja, finde ich auch. Das ist ein gutes Schlusswort. Dann gibt es jetzt eine Rückkehr. Das ist Wahnsinn. Hörer der ersten Stunde werden ihn vielleicht noch kennen. Den Schuh der Woche. Konnte man natürlich in der Offseason schlecht machen, weil sowohl Oles Schuhwerk als auch meins hat jetzt nicht wirklich dazu getaugt. Aber Training Camp, Media Day vor allem, war natürlich, wird heutzutage, Jimmy Butler findet es bestimmt total geil, als Laufsteg verwendet, für allerlei interessante Schuhkombinationen. Beziehungsweise Schuhkreationen. Also, ich glaube, Kelly Oubre hatte irgendwie einen alten Yeezy an, weil die total bequem sind, hat er gesagt.
Den haben wir übrigens bei den Schwachköpfen bei den Wizards noch vergessen.
Aber mach weiter mit Text. Okay, ja, richtig. Dann Lance Stevens natürlich auch ganz stark. Aber letzte Saison habe ich den auch schon öfter im Schuh der Woche gehabt. Der hat sich den Air Jordan 18 schön in Lakers Farben designen lassen mit seiner eigenen Trikotnummer und war Born Ready drauf. Ich glaube, Born Ready oder Lance, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall seine eigene Player Edition. Wir haben natürlich wieder sensationell vorne mit dabei war PJ Tucker. Das ist, glaube ich, der Sneaker-Gott der NBA. Der hat es nämlich irgendwie geschafft, zwei Player-Editions von Mike Bibby zu bekommen. Und die waren jetzt das Air Jordan 12, war jetzt nicht spektakulär, schwarz-rot und weiß-rot war es, glaube ich, also mit Bibby-Einstickerei. Die Frage ist halt bei PJ Tucker immer eher, wo kriegt er das Zeug her? Also es ging, glaube ich, so weit tatsächlich, dass Michael Jordan ihn schon mal gefragt hat, irgendwann direkt, wo er denn diese Jordans her hätte. Und ich glaube, wenn du diese Frage von Michael Jordan gestellt bekommst, dann hast du es in Sachen Schuhe auf jeden Fall geschafft. Deswegen PJ Tucker auf jeden Fall, ein Schuh der Woche. Auch natürlich, weil übrigens, habe ich das früher mal erzählt, ich hatte meine zu Schulzeiten meine E-Mail-Adresse, habe ich nach Mike Bibby benannt. Ja, Mike Bibby, M.Bibby10.
Okay, interessant.
Ja, war ein großer Mike. Ich besitze auch ein Mike Bibby-Trikot, tatsächlich, von den Kings damals noch.
Das war auch eine geile Truppe damals. Also da war ich auch so eine Art Fan.
Ja.
Also mit Weber vor allem.
Ja, mit Weber, genau. Vlade damals auch noch in guter Position oder in guter Funktion. Und Bibi, genau, ich war großer Bibi-Fan auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich natürlich noch mehr gefreut. Was ich auch sehr interessant fand, war DeAndre Ayton, beziehungsweise Marvin Bagley, glaube ich, auch. Und die führen nämlich so ein bisschen das Puma-Comeback in der Basketballwelt an. Nämlich Puma, die waren jetzt raus seit Anfang 2000er, glaube ich, oder Ende 90er. Da haben sie noch Vince Carter unter Vertrag gehabt damals. Also Vince Carter war so der letzte große Puma-Athlet in der NBA und jetzt sind sie zurück und haben den Puma Clyde Core Disrupt rausgebracht, der an den Puma Clyde, so einen der legendärsten Puma-Sneaker, erinnert, der damals Signature-Schuh von Walt Clyde Frazier war. Heute tatsächlich, der Schuh ist von der, ich mag den eigentlich, also von der Form her ganz gerne, weil er ziemlich oldschoolig daherkommt, aber sonst ist ein bisschen, sonst halt sehr knallig mit Orange und Gelb. Was ich an der ganzen Sache spannend finde, Carter damals hat gesagt, er hat so ein bisschen Probleme mit dem Fuß, also die Schuhe waren nicht so perfekt fürs Basketball, und jetzt bei Ayton war es jetzt auch am Anfang, mussten sie auch nochmal ein bisschen nachbessern, haben sie jetzt anscheinend gemacht. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das wird. Also ich finde es irgendwie ganz cool, dass Puma da auch wieder mitmacht. Und Creative Director Jay-Z übrigens.
Ja, und sie haben Scary Terry.
Und Scary halt Terry haben sie noch.
Wichtiger ist als diese komischen Dumpfbacken da an Nummer 1 und Nummer 2.
Scary Terry ist...
Also was die Persönlichkeit angeht, ist das der mit Abstand wichtigste Werbeträger, den sie haben.
Das ist korrekt. Also von daher, Puma, also da geht noch einiges. Ja. Ich freue mich schon auf die Puma Halloween-Ausgabe von Scary Terry.
Ja.
Die kann nur gut werden.
Modisch übrigens auch noch sehr wichtig ist das... lila-goldene Bandana, was Lance Stevenson jetzt, ich glaube, nach dem Media Day dann gesportet hat. Ganz groß.
Also sowieso, Lance ist generell weit vorne dabei.
Ja,
ja, das war's jetzt halt, die Rückkehr des Schuhs der Woche vom Media Day. Und es wird es natürlich in der Preseason, wenn wir uns das anschauen. Und, oder ich, mir, du machst es ja, verfolgst es ja eher am Rande. Ja. Ne? Dann freust du auch wieder jede Woche drauf. Und Klar. Dann sind wir damit eigentlich auch am Ende angekommen. Aber wir wollen natürlich nicht aufhören, ohne euch zu versprechen, dass wir, nachdem wir jetzt 2 Wochen raus waren, jetzt nur ein paar Tage raus sind. Wir kommen nämlich am Montag schon wieder, und da lohnt sich's richtig, reinzuhören. Wir werden nämlich jetzt zusammensetzen, nachdem wir jetzt schon gegenüber sitzen, werden wir das auch nutzen und ein kleines Paket für euch schnüren für die kommende Saison. Ein paar Ideen ausarbeiten, die wir so haben, um die ganze Geschichte noch ein bisschen runder zu machen, noch ein bisschen interessanter, spannender für euch, noch ein bisschen mehr Eindrücke zu geben, ein bisschen mehr Mehrwert noch, nicht nur unser Gesabbel.
Hallo.
Das ist natürlich wahnsinnig interessant.
Und hoffentlich.
Und deep ist. Vor allem deep.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, ja, schön, dass ihr dabei wart. Vergesst wie immer nicht, uns eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes zu geben. Das hilft uns nämlich tatsächlich sehr weiter. Erzählt es weiter, wenn es euch gefällt. Schreibt uns, wenn es euch nicht so gefällt oder was euch nicht so gefällt. Gerne über Facebook, über Twitter, schreibt uns an. Kontaktiert uns mit allen möglichen Fragen, wie immer. Und dann würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und wir hören uns hoffentlich dann am Montag wieder. Reingehauen.
Reingehauen.